Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Ich bin Ellen Hering und ja, ich würde auch gerne mal wieder hinfahren auf die griechischen Inseln. Sie sind eben ein Urlaubstraum. Baden, wandern, abends in der Taverne essen, das ist klassisch Griechenland. Und besonders schön ist es auf Kreta. Da tummeln sich jedes Jahr rund 4 Millionen Touristen. Aber das war nur bis zum vergangenen Jahr so. Dann kam Corona. Griechenland meistert die Pandemie bisher sehr gut. Und auf den Inseln gab und gibt es nur ganz vereinzelt Corona-Fälle. Aber trotzdem liegt der Tourismus brach. Seit Anfang Juli dürfen jetzt die Hotels wieder öffnen, aber die strengen Sicherheitsvorkehrungen und außerdem noch schlechte Vertragsbedingungen bei den Reiseveranstaltern, das zusammen schnürt manchen die Kehle zu. Julia Amberger war im Juli auf Kreta und hat sowohl kleine Familienunternehmen als auch große Hoteliers besucht.
Emanuel Giannoulis führt über die leere Terrasse des Carvos Bada Resorts, seinem 5-Sterne-Hotel im Nordwesten Kretas. Seine Schultern hängen. In dem 2000 Quadratmeter Pool vor ihm sollte sich jetzt eigentlich das schwedische Olympiateam vom Training erholen. Stattdessen sammeln sich Blätter in einer dreckigen Pfütze. Fast alle Buchungen für das Jahr 2020 wurden wegen der Corona-Pandemie storniert. Giannoulis, er ist auch Vizepräsident des griechischen Hotelierverbandes, will sein Hotel jetzt trotzdem öffnen. Er hofft auf den August und ist vorbereitet.
There are certain rules that we have to follow, so people who are responsible, the supervisors of the pool or of the beach.
Dazu müssen wir bestimmte Abstandsregeln befolgen. Die Pool- oder Strandaufsicht wird darauf achten, dass sie eingehalten werden. Außerdem werden wir Plakate mit den Vorschriften aufhängen, damit die Gäste informiert sind. Jeder ist für sich selbst verantwortlich und muss auf sich und die anderen achten. Nur so überwinden wir diese Hygienekrise. Das hier ist der Strand. Ein riesiger Strand, aber keine Menschen.
This is the beach. Huge beach. No people.
Kreta wirkt in diesen Tagen wie eine Filmkulisse ohne Schauspieler. Die Sonne knallt vom Himmel, aber die Strände sind menschenleer und ganze Dörfer sind geschlossen. Ausgestorben. Die griechischen Inseln leben vom Tourismus, Kreta zu knapp 50%. Und wenn keiner kommt, dann ist die Existenz vieler Einwohner bedroht. Seit dem 1. Juli dürfen nun wieder Urlauber einreisen. Auf Kreta gab es zwar bislang nur 44 Corona-Fälle, trotzdem trifft man dort kaum Touristen. Der erhoffte Schub für die Wirtschaft blieb bislang aus. Griechenland hat sich gerade erst von der Finanzkrise erholt. Jetzt folgt der nächste Schlag. Emanuel Giannoulis versucht, gute Laune zu behalten.
Die Ankunft der ersten Touristen hat alle glücklich gemacht. Die Menschen reisen wieder. Das stimmt uns hoffnungsvoll. Wir versuchen, optimistisch zu sein, obwohl wir uns einer extrem schwierigen Saison stellen. Ende Februar haben wir einen neuen Besucherrekord erwartet. Wir rechneten mit noch mehr Gästen als im letzten Jahr. Die Buchungen für Griechenland und insbesondere den Nordwesten von Kreta waren so hoch wie noch nie. Aber nach dem 20. März, innerhalb von 3 Wochen, war plötzlich alles anders und der Tourismus ging zurück auf Null, was unglaublich ist, für jede Branche.
Im Gegensatz zu Spanien und Italien meisterte Griechenland den Kampf gegen die Corona-Pandemie. Sofort nach dem ersten Infektionsfall ließ Premier Mitsotakis die Karnevalsumzüge verbieten und 2 Wochen später schickte er das Land in den Lockdown. Anfang Juli zählte Griechenland nur knapp 3.500 Fälle und 192 Tote. Die Inseln waren kaum betroffen. Giannoulis hofft, dass die griechische Tourismusbranche von dem guten Image profitiert und dass die klassischen Spanien- oder Italienurlauber jetzt nach Griechenland kommen.
Hopefully we the things that since Greece did extremely well.
Griechenland hat sich während der Covid-19-Pandemie extrem gut verhalten. Das ist unser Kapital. Ich hoffe, dass wir diesen Erfolg in den verbleibenden Sommermonaten kapitalisieren können und vor allem in den nächsten 2 Jahren.
Die Regeln für alle Reisenden sind streng. Jeder Tourist muss 24 Stunden vor Einreise ein Online-Formular ausfüllen und bekommt einen QR-Code zugeschickt. Der Code entscheidet, wer am Flughafen getestet wird. Um Covid-19-Ausbrüche zu vermeiden, hat die Regierung auch ein 18-seitiges Hygieneprotokoll für Hotels verfasst. Demnach müssen alle Mitarbeiter ein 4-tägiges Corona-Seminar erfolgreich bestehen. Giannullis mit seinen 100 Mitarbeitern und 150 Zimmern kommt mit den Auflagen halbwegs klar. Im Gegensatz zu vielen Familienhotels. Sandra blickt besorgt auf die frisch gestrichene Fassade ihres Hotels. Rund 50 einfache Zimmer für knapp 30 Euro die Nacht, inklusive Frühstück. Eingepfercht zwischen Souvlaki-Grills und Pensionen in der Nähe von Rétignan. Seit 15 Jahren betreibt die Deutsche das etwas abgelebte Hotel mit ihrem griechischen Mann und den Schwiegereltern. In diesem Jahr wollten sie 30-jähriges Jubiläum feiern. Stattdessen machen sie dicht. Möglicherweise für immer.
Wir hätten extra Personal einstellen können, die den Leuten dann quasi mit dem zu Buffet gehen und dass nur die das Essen auf die Teller machen. Oder den Leuten das auf dem Zimmer servieren, das Frühstück. Oder am Tisch servieren. Aber was ja auch natürlich mit Personal wieder ganz viel Aufwand verbunden ist. Und die Reiseveranstalter, die haben auch Verpflichtungen den Gästen gegenüber. Und deswegen ist das alles ziemlich schwierig, weil wir wären dafür verantwortlich gewesen, dass alles so läuft, wie es laufen soll.
Ihr richtiger Name darf nicht genannt werden, denn was sie erzählt, beschädigt den Ruf ihrer Partner. Große Reiseveranstalter wie Rainbow und DER Touristik, eine Tochter von Rewe. Die mieten bisher einen Großteil ihrer Zimmer pauschal für 22 statt 27 Euro pro Nacht, während der gesamten Saison. Ein günstiger Rabattpreis, aber für Sandra und ihren Mann rechnet sich das. Denn egal, ob das Kontingent ausgeschöpft wird oder nicht, der Veranstalter zahlt. Jedes Jahr kommt die Familie so auf rund 200.000 Euro. Wegen der Corona-Krise wurden die Verträge aber für nichtig erklärt und die monatlichen Zahlungen gestoppt.
Und da es dann ja keinen Vertrag mehr gibt zwischen dem Reiseveranstalter und dem Hotelier, haben die uns natürlich angeboten, einen neuen Vertrag zu unterschreiben, zu gleichen Preisen, also zu den günstigen Garantiepreisen.
Allerdings, laut des neuen Vertrags gibt es zwar die alten Rabatte, aber keine Kontingente mehr. Sandra würde nur bezahlt, wenn ein Zimmer belegt ist. Sandra legt den Vertrag auf den Tisch und zeigt auch ihren Mailverkehr mit dem Reiseveranstalter. Ein anderer Reiseveranstalter forderte sogar bereits überwiesene Vorauszahlungen zurück. Sandra weigert sich, die Knebelverträge zu unterschreiben. Sie fürchtet Verluste. Hotels hingegen, die von einem einzigen Reiseveranstalter abhängen, haben oft keine Wahl, erzählt Sandra. Sie müssen unterschreiben, denn sie werden erpresst.
Ja, das war das Druckmittel von vielen Reiseveranstaltern. Dass, wenn die Hotels jetzt nicht zustimmen, das Garantien-Allotment zu ändern, dass dann auch die anderen Verträge gecancelt werden von deren Seite aus.
Und so schiebt einer die Last auf den nächsten bis zum Ende der Kette. Für das Jubiläumsjahr hat Sandras Familie eine Grundrenovierung begonnen. Jetzt sitzen sie auf 80.000 Euro Schulden. Auch die Schwiegereltern sind ohne Arbeit. Und die Familie fragt sich, wie sie finanziell durch die Saison kommt und den Winter übersteht.
Wir haben im April einmal noch ein kleines Arbeitslosengeld dann extra bekommen. Und das war's. Seit April hat man hier kein Geld mehr. Und die sind sich immer noch nicht einig, was sie mit uns wie machen. Wir sollten jetzt Kurzarbeitergeld bekommen. 530 Euro pro Person im Monat für 4 Monate, was ja auch nicht reicht. Nicht um eine Familie zu ernähren. Es gibt viele Hotelangestellte, die jetzt auch nichts mehr zu essen haben. Denen wird der Strom abgestellt, die können ihre Miete nicht zahlen. Das ist heftig, was hier passiert.
This is Oregano from my land.
Im Minimarkt im Bergdorf Afrata riecht es nach Oregano und Desinfektionsmittel. Aristea Retemiotaki hängt gerade den 12. Kräuterstrauß auf eine Leine, die sich über die Regale mit Olivenöl, Raki und Honig spannt. Es bleibt kaum mehr Platz für weitere Gläser und Sträuße, weil niemand kauft.
Im Juli halten normalerweise jeden Tag ein oder zwei Busse in Afrata. Viele Touristen besuchen unsere kleine Bucht oder verbringen ihren Urlaub hier. Die Häuser sind voll, das Dorf ist voller Leben. Jetzt ist nichts los. Das ist schwierig für mich. Ich fühle mich traurig und leer.
Because I feel sad and I feeling something empty. I'm feeling empty.
Retemio Taki ist eine Frau, die ihre Kunden gerne umarmt. Jetzt weicht sie zurück und schiebt sich nervös ihre FFP3-Maske über Mund und Nase. Jeden Monat zahlt sie rund 500 Euro für Gas, Strom und Steuern, für ihren kleinen Laden und die Wohnung im ersten Stock. Aber seit Monaten nimmt sie nichts ein.
There is two problems.
Wir haben zwei Probleme. Wenn keine Touristen kommen und auch wenn Touristen kommen, weil sie krank sein könnten. Ich sehe jeden Tag neue Covid-Kranke im Fernsehen. Gestern hieß es in den Nachrichten, dass sich innerhalb von nur 2 Tagen 32 Menschen infiziert haben. Und die meisten Fälle sind Touristen.
Allein in den ersten beiden Juliwochen zählte Griechenland 540 Neuinfektionen, 15 davon auf Kreta. Das sind mehr als im gesamten Juni und fast doppelt so viele wie im Mai. Die Reproduktionszahl liegt zwar immer noch bei 0,3, demnach ist die Epidemie unter Kontrolle. Aber die Zahlen bestätigen, was Fachleute befürchten. Die Urlauber schleppen auch das Virus ein. Ist der Preis für die Öffnung zu hoch? Retemio Takis Mann hat multiple Sklerose. Sie kennt die Probleme des griechischen Gesundheitssystems gut.
Ich habe Angst um meine Familie und meine Kinder. Angst vor dem Tod.
Bei vielen Griechen mischt sich die Angst vor dem Virus mit der Wut auf die Regierung. Oder auf diejenigen, die so tun, als hätte das Virus nie existiert.
This is from the chairs. This is from my hand. Different.
Kurz vor der Mittagspause, während Retemio Taki den Verkaufstresen desinfiziert, stolpert ihr Sohn Kostas die Treppen herunter. Sein Gesicht ist vom Schlaf verknautscht. Der 25-Jährige hat gerade sein Touristikstudium abgeschlossen und sollte jetzt in einem Hotel arbeiten. Stattdessen schläft er sich aus und hilft im Laden mit.
Ich habe zwar keine Arbeit, die mir Selbstbewusstsein gibt, aber manche Leute haben nicht mal Familie. Was sollen die nur tun? Ich schätze mich glücklich, weil mein Vater dieses Haus und alles drumherum aufgebaut hat. Für seine Zukunft, seine Kinder, für uns alle. Ich habe einen Ort, an den ich zurückkehren kann und an dem ich etwas tun kann. Auch wenn uns ein Coronavirus oder eine Krise trifft.
Der Lockdown brachte ihn dazu, über seine Zukunft nachzudenken. Und er entwickelte eine neue Idee. Er würde gerne im Agrotourismus arbeiten, anstatt in einem Hotel Karriere zu machen.
Ich würde gern selbst etwas auf die Beine stellen. Einen botanischen Garten mit Minimärkten kooperieren lassen. Damit die Urlauber sehen, woher die Produkte kommen, die sie kaufen. Das sind harte Zeiten für den Tourismus. Aber ich bin mir sicher, dass wir uns davon erholen.
Im Agrotourismus könnte er sich selbst versorgen und wäre unabhängig von der Regierung, von Reiseveranstaltern und von einem Arbeitgeber.
Stell dir vor, du hast eine Familie, lebst in einer Stadt und dein Arbeitgeber sagt, wir können diese Saison nicht öffnen. Du hast 2 Kinder, eine Miete, die du zahlen musst. Du bist ruiniert. Von einem Tag auf den anderen wirst du auf der Straße landen.
Kostas folgt damit vielen jungen Griechinnen und Griechen, die in der Finanzkrise die Landwirtschaft für sich entdeckt haben. Zurück zu den Wurzeln, in der Hoffnung, dass sich dieser Trend auch im internationalen Tourismus durchsetzt.
Griechenland ist krisengebeutelt und hoffentlich auch krisenresistent. Übrigens, auf unsere Nachfrage bei den Reiseveranstaltern, ob tatsächlich neue und schlechtere Verträge in diesen Zeiten abgeschlossen werden, hat nur TUI Griechenland geantwortet, und zwar folgendermaßen. Wir haben Anpassungen an Verträgen vorgenommen, nicht nur in Griechenland. Das ist immer wieder mal der Fall. Wir haben anhand der Buchungslage entschieden, wie wir auf die veränderte Nachfrage reagieren sollen. Das war's für heute. Ich bin Ellen Hering und in der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um Belarus und um 3 starke Frauen, die dem Dauerdiktator Lukaschenko die Stirn bieten.